Glück auf zum Grubenhelden-Podcast, mein Kumpel und ich. Mein Name ist Matthias Bohm und ich bin Gründer des Modelabels Grubenhelden. Wir erzählen mit Klamotte die Geschichte des Bergbaus, die Geschichte meiner Heimat des Ruhrgebiets und tragen diese raus in die Welt. Alles, was wir bei Grubenhelden machen, beruht auf dem Vermächtnis des deutschen Steinkohlenbergbaus. Ohne die harte Arbeit von hunderttausenden Bergleuten gäbe es unsere Klamotte nicht. Den Kumpels gehört unser ganzer Respekt, darum wollen wir sie in diesem Podcast zu Wort kommen lassen. Mein Kumpel und ich fördert unglaubliche Geschichten aus 1000 Metern Tiefe direkt in dein Ohr. Viel Spaß und Glück auf!
Als Vorstandsvorsitzender der RAG war er für viele Jahre der alleroberste Steiger, Peter Schrümpf. Eine der prägendsten Persönlichkeiten des Bergbaus, vor allem für die letzten Jahrzehnte. Es ist eine große Ehre, ihn als Gast in der zweiten Sonderfolge von Mein Kumpel und ich begrüßen zu dürfen. Darin gewährt er uns Einblicke in das gigantische Bergbauunternehmen mit mehreren Zehntausenden Mitarbeitenden und nimmt uns mit in seine Gedanken an einen historischen Tag. Dem Steinkohleabschied am 21.12.2018, bei dem Peter Schrümpf vor Weltpolitik und gestandenen, schluchzenden Bergmännern eine Rede halten muss. Ein unglaublicher Mensch, wie du selbst gleich hören wirst. Ich wünsche viel Freude beim Hören von der zweiten Sonderfolge Mein Kumpel und ich. Weitere hörst du, wenn du gleich unseren Kanal abonnierst. Glück auf!
Was für immer bleibt, ist, das wird ja teilweise so ein bisschen legendenhaft vorgetragen, aber ich habe es erlebt, der Zusammenhalt ist sehr groß. Also die Mannschaft, die da unter Tage in so einem Streb, in einem Abbaurevier so am Kohlenstoß gearbeitet hat, die halten zusammen. Die haben eine Ehre im Leib, die ist unbeschreiblich. Und das beides zusammen hat am Ende dazu geführt, dass wir kein Problem hatten.
Peter, vielen lieben Dank, dass du die Zeit dir nimmst, mit uns eine Sonderfolge von meinem Kumpel und ich aufzunehmen. Und ich glaube, also erstmal habe ich mich mega auf unser Gespräch gefreut. Du hast mich die letzten Jahre arg viel begleitet bei den Grubenhelden. Und ich glaube, wenn einer was zu erzählen hat, zum Thema Bergbau, zum Thema Kohle, dann bist du genau mein richtiger Ansprechpartner. Aber wir starten mal ganz weit vorne. Ich habe einen Bergmann vor mir sitzen. Vierte Generation?
Ja.
Leg mal ein bisschen los, erzähl mal ein bisschen von dir.
Ja, ich bin schon durch den Bergbau sehr geprägt. Ja, also durch meinen Vater, Großvater und Urgroßvater, den habe ich aber nicht mehr kennengelernt. Alle haben auf dem Bergwerk Radbot gearbeitet, in Hamm.
Deine Heimat?
Meine Heimat, ich später auch. Das ist ein Stadtteil von Hamm, in dem die Zeche steht, das ist Bockumhövel. Da wohne ich auch heute noch. Ja, und insofern bin ich schon ein Kind des Bergbaus, ein Kind des Ruhrgebietes. Und ich erinnere mich so als Kind, wenn ich jetzt gerade da so nachdenke, wenn so Geburtstage waren bei meinem Großvater, dann kamen dann eben auch Freunde, das waren alles Menschen von der Zeche. Also ab irgendeinem Zeitpunkt haben die nur noch über Bergbau geredet, ja.
Und das hat dich so, so beschäftigt oder so interessiert, dass du gesagt hast, ich mach das selber. Ich gehe vor Kohle, ich gehe unter Tage, ich mach das selber.
Ich fand die Geschichten immer spannend, ja. Ich bin allerdings schon, um da jetzt auch der Wahrheit Genüge zu tun. Ich bin ja nicht sofort sozusagen, ich habe ja keine Ausbildung gemacht im Bergbau, sondern ich habe ja Bergbau studiert. Das heißt, ich bin erstmal zum Gymnasium gegangen, was es in Bockumhövel damals gar nicht gab in dem Stadtteil.
Okay,
ja?
Das heißt, du musstest...
Auch nicht in der Nähe, sondern ich musste ganz durch Hamm durch praktisch nach Hamm Osten. Da war das Freier vom Stein-Gymnasium, mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium. Da bin ich dann zur Schule gegangen. Und nach dem Abitur bin ich dann zur Bundeswehr gewesen und danach habe ich dann Bergbau studiert. Und dann wiederum auf Radbot angefangen.
Wann war das?
Abitur habe ich 76 gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr und dann habe ich von 78 bis 84 habe ich studiert und dann habe ich 84 auf Radbord angefangen.
Kannst du dich an deine erste Grubenfahrt erinnern?
Die findet ja, wenn man Bergbau studiert, muss ich vielleicht nochmal für die Zuhörer oder Zuschauer sagen, ist es verpflichtend, dass man 200 Schichten verfährt. Davon 120 vorm Studium und die anderen innerhalb des Studiums. Das heißt, man wird überhaupt nicht zugelassen, wenn man nicht 120 Schichten vorher verfahren hat. Das ist ja also grob ein halbes Jahr. Das heißt, das habe ich natürlich auch gemacht. Insofern hatte ich vorher schon, vor meiner Arbeit später, hatte ich natürlich schon etliche Grubenfahrten gemacht. Habe auch immer in den Ferien gearbeitet. Habe auch dann eine Grubenfahrt gemacht in einen Streb, der so hoch war wie der Tisch hier ungefähr, sagen wir einen Meter, und ziemlich warm. War schon eine beeindruckende Geschichte.
Aber Gott sei Dank wieder rausgekommen.
Wieder rausgekommen und dann im Praktikum auch da gearbeitet. Danach war ich immer ziemlich müde dann.
Dann nach dem Studium hast du angefangen auf dem Bergwerk. Was war deine ersten Aufgaben auf Pütt?
Ich kam ja von der Hochschule und hatte dann ein anderthalbjähriges Trainee-Programm, also Einarbeitung, sagen wir jetzt mal für alle. Ja. Und dann fehlte ein Steiger auf der 18-Uhr-Schicht in einem bestimmten Betrieb. Und dann war mein Trainee-Programm beendet nach 4 Wochen.
Okay.
Nach 4 Wochen war das beendet und ich kriegte die Aufgabe, das war ein Streckenvortrieb, also für die Nicht-Bergleute so eine Art Tunnel-Auffahrung unter Tage, dort Meter aufzufahren. So von heute auf morgen. Und dann kommt man aus dem Studium in der Realität an. Ja, dann hat man es natürlich mit Menschen zu tun, dann hat man es mit den Unwägbarkeiten zu tun und dann muss man dann eben strampeln. Das Trainee-Programm war dann ad acta gelegt.
Und dann hast du gestrampelt.
Dann habe ich gestrampelt und dann war ich erst in diesem Streckenvortrieb nicht besonders lange. Dann kam ich relativ schnell in den Abbau. Ja. Und nach ein paar Monaten kriegte ich dann auch als junger Mann die Aufgabe eines Reviersteigers. Das sind ja so normalerweise altgediente Leute, aber dann wird geguckt, können die jungen Leute das? Kann man die gebrauchen, die Hochschüler? Können die im Betrieb klarkommen? Ich will das mal erklären, dann hat man etwa 150 Menschen auf einmal zu führen. Auf verschiedenen Schichten. Ja, das heißt, man ist kurz vor 5 morgens auf dem Bergwerk und telefoniert um 22 Uhr noch mit dem Nachtschichtkollegen. Das war schon anstrengend. Das will ich jetzt nicht verhehlen. Aber natürlich habe ich auch eine Menge gelernt.
Was ist deine, wenn du so rückblickst, wir kommen später noch zu deinem weiteren Werdegang, aber wenn du so zurückblickst, was war das Krasseste, was du unter Tage erlebt hast, was in der Erinnerung geblieben, sowohl im Positiven als auch vielleicht im nicht so schönen? Fangen wir mit positiv, oder du darfst entscheiden, ob du mit positiv oder negativ anfangen möchtest. Was sagst du, was würdest du so sagen, ist, bleibt für immer so?
Was für immer bleibt, ist, das wird ja teilweise so ein bisschen legendenhaft vorgetragen, aber ich habe es erlebt, der Zusammenhalt ist sehr groß. Also die Mannschaft, die da unter Tage in so einem Streb, in einem Abbaurevier, so am Kohlenstoß gearbeitet hat, die halten zusammen. Und da sind natürlich auch sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, nicht Mitarbeiter und Kollegen gewesen. Ganz tolle Menschen. Also das ist wirklich prägend. Aber man erlebt natürlich auch was anderes. Ich habe mal einen Gebirgsschlag nicht live erlebt, aber ich bin danach angefahren. Da hatten wir einen Toten. Die Strecke war zu. Sowas erlebt man natürlich auch. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich will auch sagen, dass in dem Zeitraum, so Mitte der 80er Jahre, die Arbeitssicherheit noch nicht so groß geschrieben wurde wie heute. Ich will nicht sagen, es wurde nichts gemacht, das wäre auch falsch. Aber es hatte nicht die Bedeutung, die der Arbeitssicherheit später gegeben wurde.
Die du ja maßgeblich mit vorangetrieben hast, wenn ich das vorwegnehmen darf schon.
Ich habe mich auch darum bemüht, natürlich kann man das nicht alleine, aber in unserem Vorstandsteam, das darf man jetzt wirklich so sagen, haben wir dieses Thema, wie soll ich sagen, mit Akribie, aber auch mit Klarheit verfolgt. Wir haben also dazu keine Diskussion zugelassen.
Zwischen Reviersteiger, Vorstand und später Vorstandsvorsitzender liegt ja auch eine Zeit.
Ja.
Was ist da passiert, bis du den Weg gegangen bist, wo wir später auch nochmal zu kommen?
Ich wurde dann Fahrsteiger, das ist ja die nächste Ebene darüber, ja, auf einem Bergwerk, auch auf Radbot. Das ist, sagen wir mal, eine ähnliche Herausforderung für junge Leute, die von der Hochschule kommen, immer gewesen und für mich auch.
Wie alt warst du da, als du Fahrsteiger wurdest?
Knapp 30. Ach,
guck mal, oh, das ist sehr jung.
Ja.
Das ist sehr jung für einen Fahrsteiger.
Knapp 30 und ja, das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Viele Stunden auf dem Bergwerk verbracht, nie gefragt, ist Samstag, ist Sonntag. Interessierte auch sowieso keinen.
Sollen die jungen Menschen mal zuhören, bitte jetzt?
Ja, interessierte keinen, also Stunden ohne Ende, keine Frage. Und danach habe ich als Ausbauingenieur auf dem Bergwerk gearbeitet. Und dann rückte so langsam die Schließung des Bergwerks Radbot in die Nähe.
Dein Heimatpüt.
Mein Heimatpüt. Und dann ist jemand auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, wir müssen jetzt das Thema, was wir gerade besprochen haben, die Arbeitssicherheit nach vorne bringen im Unternehmen. Und da brauchen wir jetzt Leute, von denen wir meinen, die das können. Und dann bin ich in ein Programm von Radbot weggeholt worden. Das hieß Arbeitssicherheit als Führungsaufgabe. Und ich hatte dann die Aufgabe, mit anderen zusammen, aber federführend schon, auf jedes Bergwerk zu fahren und die ganzen Aufsichten zu schulen in diesem Thema. Und der Vorstand hat mir Rückendeckung gegeben, so nach dem Motto, das ist wirklich unser Wille und das machen wir jetzt. Und dann habe ich das jetzt, das war meine nächste Aufgabe sozusagen in der Zentrale. Ja?
Wann ist Radbot geschlossen worden? Das
90.
1990. Wann bist du weg von Radbot?
Kurz vorher, ein paar Monate vorher.
Ich stelle mir das so krass vor, gerade als 30-Jähriger so eine Aufgabe zu haben. Ich vermute, es waren nicht viele, die in dem Alter auf der Position saßen, wenn du sogar der Einzige warst. So. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die älteren Kumpels, so die, keine Ahnung, schon kurz Mitte 40, Ende 40 waren, und dann kommt da so ein junger Studierter, die musst du ja erstmal irgendwie packen können, weißt du, sonst damit du der nicht auf dem Helm herumtanzen, ja, oder du weißt, was ich,
ja,
meine. Ne?
Ja. Ich sag mal so, das gilt natürlich auch für die Aufgabe als Reviersteiger. Da ist mir natürlich eins zugute gekommen, dass ich in einer Zechenkolonie geboren bin, um das mal so platt zu sagen. Und dass ich natürlich im Bergbau sozusagen in den Adern hatte. Ich habe ja schon meinen Vater vom Zechentor abgeholt. Und ich weiß ja, wie die Bergleute ticken. Und ich wusste das ja, wie die reden. Das war mir ja nicht fremd.
Auf genügend Geburtstagen hast du ja mitgekriegt.
Ich habe genug davon gehört und mitgekriegt. Also mir hat es nie an einem Draht zu den Bergleuten gemangelt. Auch nicht, als ich Fahrsteiger war oder so. Ich bin immer mit den Menschen ziemlich gut klargekommen. Aus meiner Sicht sogar sehr gut. Wie die das beurteilen, ist eine andere Frage. Und das ist dann hinterher bei dieser Durchsetzung der Aufgabe, bei diesem Seminarthema genauso. Ich habe immer versucht hinzuhören, was sagen die? Wie sehen die Welt? Und das war aus meiner Sicht immer hilfreich.
Und dann haben die dich da weggeholt, auf das Programm gesetzt?
Das habe ich dann 2 Jahre gemacht.
2 Jahre. Und was nach den 2 Jahren passiert? Ich glaube schon, dass du das nicht so schlecht gemacht hast.
Nach den 2 Jahren, damals haben wir übrigens, war ich beileibe nicht der einzige Hochschüler, sondern da gab es auf jedem Bergwerk mindestens 5, 6 Hochschüler, die man sozusagen bewusst geholt hat, um in Zukunft die Führungsaufgaben zu übernehmen. Okay. Auf den Bergwerken, ja?
Perspektivisch schon mal.
Perspektivisch, ne? Man muss ja sehen, als ich dann 84 angefangen habe, waren wir über 100.000 Menschen noch in diesem Unternehmen, also schon eine Menge.
Ja, klar.
So, also, danach ist jemand wiederum auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, Schrimp, willst du nicht zur Zeche zurückkommen? Wir suchen einen Ausbildungsleiter. Das hört sich jetzt so an, als wenn man nur die Ausbildung betreut. Nur in Anführungszeichen, damals waren aber 350 Auszubildende.
Das wäre meine Frage gewesen, wie viel ihr damals noch hattet.
Aber ja, es geht natürlich auch um das, was man heute so sagen würde, um Personalentwicklung, um Weiterbildung der Mannschaft. Mhm. Und damals, das habe ich dann gemacht, und relativ schnell kam dann eine Aufgabe, die hieß Organisationsentwicklung. Wir entwickeln die Organisation weiter. Wir verschlanken die Organisation und wir geben den Menschen vor Ort mehr Macht. Ich sag mal, das, was man heute manchmal so als Empowerment bezeichnet. Also so nach dem Motto, ich will es mal erklären. Wenn man früher unter Tage eine Störung hatte, dann hat man ganz früher gesagt, da soll sich mal der Mechanisierungsingenieur, der Elektroingenieur, der Ausbauingenieur und der Maschinenbauingenieur zusammensetzen und mal gucken, woran könnte das liegen. Und dann haben wir aber gesagt, warum fragst du nicht die Leute vor Ort?
So für der Kumpel selber ran.
So, und da war übrigens, das muss ich auch erwähnen, Bernd Tönjes auch auf dem Bergwerk. Und der Bernd Tönjes war damals dann schon sehr jung Bergwerksdirektor geworden.
Jetzt Stiftungsvorstand.
Jetzt Stiftungsvorstand. Und lange mein Kollege später noch. Und ich wurde dann sozusagen Projektleiter für dieses Projekt Organisationsentwicklung. Das war nicht ohne Brisanz, um das mal so zu sagen. Wir waren Pilotbergwerk, also für alle Bergwerke sozusagen die Vorreiter. Und dann gab es schon so Beschlüsse wie der Inspektor, das war die Ebene unter der Direktion, wurde gestrichen.
Also die Leute lernen heute eine Menge, welche Ebenen die ERG hat.
Ja, und dann, hieß es so, ich will daran exemplarisch deutlich machen, so nach dem Motto, ach, wenn die Ebene gestrichen wird oder ein Obersteiger wollen, haben wir dann auch, dann geht die Welt unter. Ja? Dann bricht alles zusammen, dann können wir kein Bergwerk mehr leihen. Das ist natürlich nicht passiert. Klar. Aber es gab auch natürlich neben den Ebenen auch andere Geschichten. Also stärk die Menschen vor Ort, lass sie zu Wort kommen. Die wissen viel mehr, als man so meint oder einige meinten. Mhm. Und natürlich auch lass die zusammen sitzen, die auch zusammenarbeiten. Also will noch mal erklären, da die Bergleute, da die Maschinenleute, da die Elektriker, da saßen die unterschiedlichen Bereichen. Warum setzen wir nicht die, die in einem Revier zusammen sind, zusammen und stärken die? Und solche Geschichten haben wir gemacht. Also auch viel über Teambuilding etc. Das war nicht mühelos, aber war ein ganz guter Erfolg. Also das habe ich dann wieder...
Der ist jetzt tief gestapelt für alle, die da zuhören. Ich glaube, wir beiden wissen, worüber wir sprechen.
Ja, also das habe ich dann gemacht bis 1995. Also 5 Jahre war ich dann auf dem Bergwerk... Heinrich Robert.
Was ist nach 95 passiert?
Dann ist der
Vorstand. Hast du ja so schlecht nicht gemacht.
Nee, dann hat der Vorstand gesagt, Schrimpf, das hast du auf dem Bergwerk ganz gut gemacht, jetzt machst du das für alle. Da war auch nochmal so Goldgräberstimmung, da habe ich gesagt, lieber Vorstand, mache ich gerne, aber ich brauche ein paar Leute, nicht zu viele, aber 5 Mann brauche ich, aber ich kann keine gebrauchen, die ein anderer nicht mehr haben will, die will ich selbst aussuchen.
Wie viele Bergwerke gab es damals noch? Wie viel hattet ihr noch?
Ich muss jetzt mal nachzählen. Habe ich jetzt nicht ganz, ich sag mal 8 Stück.
Okay.
Ja?
Okay. Ja, es waren ein paar Mann noch, ne?
Ja, klar. Das waren noch ein paar Mann, ja? Und dann hat der Vorstand gesagt, schreib 10 Namen auf den Zettel und 5 hast du morgen.
Ja, so ist. Wenn ich das auch mal machen dürfte, wäre super.
Hat er gemacht, hat er Wort gehalten, ich habe die gekriegt und das war eine tolle Arbeit. Dann war der Vorstand in Essen auf mich aufmerksam, also als aus der Holding. Ich war ja im Bergbaubereich, ja, bei der Deutschen Steinkohle AG. Und dann hat der Holding-Vorstand, ihn nahm Willi Beermann, im Bergbau ein sehr bedeutender, wichtiger Mann, der viel geleistet hat. Der hat mich dann nach Essen geholt und dort wurde ich stellvertretender Zentralbereichsleiter für die ganzen Bereiche Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Also du hast auf jeden Fall die Kopflampe immer angehabt, damit man dich gesehen hat anscheinend.
So ungefähr. Ja, da glaube ich übrigens mal so ein kleiner Einhub. Ich glaube, dass in jedem Unternehmen die guten Leute gesehen werden. Es wird viel mehr über Menschen gesprochen, als die meisten so gemeinhin meinen. Ja, also wenn ich immer so lese, du musst einen Karriereplan machen und du musst das machen, die guten Leute werden immer gesehen. Immer. Ja, irgendeiner sagt immer, hast du den schon mal dir angeguckt oder guckt, ich habe das genauso gemacht. Ich habe mich auch darüber gefreut, wenn ich gesehen habe, wie gut junge Leute sich entwickeln. Also Willi Beermann hat mich nach Essen geholt. Das war nicht sehr lange. Dann wurden hier 2 Hauptabteilungen zusammengelegt wiederum. Und dann musste ich diese Hauptabteilung hier leiten.
Musstest du oder durftest du?
Sagen wir mal so, ich wollte. Aber so dieses Märchen, du hast jetzt Zeit zu überlegen, das gibt's eigentlich gar nicht. Also vielleicht, also gab's damals gar nicht. Also irgendeiner sagte, du machst das jetzt. Da hat auch keiner gesagt, muss ich erstmal mit meiner Frau besprechen. Das gab's gar nicht. Ja, also die erwarteten im Grunde innerhalb von 1,5 Sekunden eine Antwort.
Und nach einer Sekunde hat er es aber gesagt, jo, mach ich.
Ja, mach ich. Und dann, ich wollte aber auch wieder zurück in den Bergbaubereich, weil das eher operativer war, als wenn man in der Holding sitzt. Was keine große Wertung ist, aber das ist so. Ich hatte dann einfach mehr mit den Menschen zu tun. Gut, das wiederum habe ich dann auch so 3 Jahre gemacht und dann wurde ich oberster Personalleiter.
Wie viele Leute hattest du, wie viele Kumpels gab es da noch oder wie viele Leute hattet ihr bei der RAG?
In dem Augenblick, als ich oberster Personalleiter wurde, so um die 40.000.
Krass. Ja, 40.000 Leute, die du im Griff haben musstest, in Anführungszeichen.
Und dann wurde ich relativ schnell dann Arbeitsdirektor und Mitglied des Vorstandes, ein paar Monate später. Das war dann im Jahre 2004.
Jetzt hast du ja gesagt, dass du aus der Bergbaufamilie kommst. Vater auf dem Pütt, Opa auf dem Pütt, Uropa auf dem Pütt. Jetzt war der junge Peter auf einmal Vorstand bei der Rucola AG, bei der RAG. Was hat der Vater gesagt?
Mein Vater lebt noch. Der war natürlich stolz, ja, und ist stolz, dass ich diesen Weg gegangen bin, keine Frage. Und ja, mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen. Natürlich, er ist ja vom Bergwerk und dass ich in diese Fußstapfen getreten bin, hat er natürlich auch als eine schöne Sache empfunden, keine Frage. Mein Großvater ist natürlich längst tot.
Wir Grubenhelden sind im Jahr 2016 gegründet. Im Juni 2016 habe ich einen Laden aufgemacht. Und ich will auf unsere erste Begegnung hinaus. Ich weiß es bis heute. Du bist irgendwann noch vor meinem Laden gestanden, bist mit dem iPad reingekommen, hast unsere Website aufgerufen gehabt und wir haben damals oder duzen ja heute jeden in unserem Laden, also das bergmännische Du. Und dann habe ich dich begrüßt, sag, hey, kann ich dir weiterhelfen? Sagst du, ja, wir können das ganz schnell machen. Hier ist, das brauche ich für meine Kinder und das brauche ich für mich. Hast bezahlt, hast eine Visitenkarte hingelegt und sag mal, mach mal einen Termin mit meiner Sekretärin. Und da kannte ich dich ja tatsächlich noch nicht so. Bist weggefahren, ich auf die Visitenkarte und ich so, oh Gott. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der RAG. Okay. Ich einen Termin mit deiner Sekretärin gemacht.
Da hättest du mir die Sachen geschenkt, ne?
Nee, das nicht. Da hätte ich noch mehr davon verlangt. So, einen Termin mit deiner Sekretärin gemacht. Dann haben wir uns getroffen, damals noch in Herne, ja. In der Hauptverwaltung. Ich völlig ehrfürchtig in die heiligen Hallen rein. Da war dein Besprechungsraum größer als mein Verkaufsraum in Gladbeck. Ich war ein paar Minuten vorher da, vor unserem Gespräch. Dann bist du reingekommen und ich habe dich gesiezt. Und das werde ich nie vergessen. Da hast du mich gepackt und hast gesagt, Matthias, wir bleiben in deinem Laden schon mit Du, wir bleiben beim Du, ich bin der Peter. Guck, krieg Pelle, ehrlich gesagt. So. Hat mich mehr als beeindruckt. Ich glaube, weil du auch, und da will ich gleich auch denen gleich eine Frage zu stellen, weil du, glaube ich, auch verstanden hast, dass das nicht meine Show ist, die ich da erzähle, sondern dass das unter anderem deine Show ist, die ich erzähle und ganz, ganz vieler Kumpels, die wir mit Grubenhelden erzählen. Wie bist du auf Grubenhelden aufmerksam geworden? Weißt du das noch? Dass du dich irgendwann in den Laden gebracht hat bei mir?
Also, aufmerksam geworden bin ich auch durch Erzählungen hier von Kollegen und Kumpeln. Ja, und natürlich zieht der Name. Du hast ja in einer Zeit, wenn ich das mal jetzt zu dir so sagen darf, in einer Zeit, in der der Abschied vorgezeichnet war, hast du ja mit dem Wort, was ich immer noch genial finde, Grubenhelden, hast du natürlich irgendwie, wie soll ich sagen, ein Signal gesendet. Ja, dass die Menschen sich trotz des Auslaufs immer noch, sagen wir mal, wertgeschätzt gefühlt haben. Und das ist natürlich bei mir auch hängen geblieben. Dann hast du tolle Klamotten. Entschuldigung, wenn ich das mal so locker sagen darf.
Du darfst alles sagen. Ja?
Wirklich gute Sachen. Später habe ich dann auch von dir erfahren, das ist kein Zufall, sondern die Qualität hat seine Gründe. Also das ganze Layout passte zu den Bergleuten, auch zu mir. Und so bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Aber der Begriff Grubenhelden, der hat schon gezogen.
Und das Spannende ist, also für alle die, die uns jetzt zuhören und zusehen, das ist ja nicht bei dem einen Treffen geblieben. Ich darf dich seit der Zeit, ich nenne schon Mentor nennen. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht, du hast dich regelmäßig updaten lassen, was wir so tun, was wir so machen. Hast es begleitet, wir durften zum Ausstieg des Bergbaus für die letzten Kumpels ein paar Teile machen.
Für die Gruben wäre viel.
Du hast gerade gesagt, Ausstieg. der 21.12. ein ganz wichtiges Datum, glaube ich, in der Geschichte Deutschlands, in der Geschichte der Industrie Deutschlands, als das letzte Stück Steinkohle auf dem Bergwerk Prosper Haniel in Büren kurze Zeit vorher als zweitletztes Bergwerk geschlossen wurde. Du dann als Vorstandsvorsitzender in Amt und Würden. Erzähl mal die letzten Jahre, bis es zum letzten Stück Kohle wurde. Nimm uns da gerne mit, wie was da alles so passiert ist. Wie der Tag war, denn da wirst du sicherlich Erinnerungen haben, wo das letzte Stück Kohle dafür auch Bundespräsident vor Ort gewesen ist.
Wenn ich auf die Jahre davor blicke, um vielleicht auch mal den Zuhörern, Zuschauern das zu erklären. Wir haben 2007 das Steinkohlefinanzierungsgesetz bekommen, das wurde verabschiedet und das hieß, der Bergbau läuft aus. Da gab es noch eine Revisionsklausel, ich lasse das jetzt mal weg, das, um nicht zu kompliziert zu machen. Also, da sind noch 35.000 Menschen, aber bis 2018 müsst ihr den beendet haben. Dann könnt ihr noch ein paar Materialien rauben, aber das Ganze reduziert sich auf wenige Menschen. Also heute wissen wir 600. Das heißt, wir hatten die Aufgabe, bis 2018 Kohlen zu fördern, Meter zu machen, mit dem Geld klarzukommen, dabei jedes Jahr 2.000 bis 3.000 Menschen zu verlieren und die anderen noch, ich sage das jetzt mal, damit das jeder kreuz und quer durch Ruhrgebiet auf andere Bergwerke zu verlegen. Das ist ja eine irre Integrationsaufgabe, die jedes Mal auf einem Bergwerk geleistet wurde. Also ich habe mal die Prosper, ich habe das mal überprüfen lassen. Auf Prosper waren 4.000 Mann.
Von wie vielen Bergwerken?
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Da habe ich gesagt, wie viel sind denn davon von Prosper? 200.
Ja, krass, guck mal dich mal.
Ja, die anderen waren von überall. Und dann da neue und das natürlich dann jetzt am Schluss in einer sehr schnellen Zeit. Ich will damit sagen, das war schon, ohne jetzt das Wort zu strapazieren, aber das war schon eine gewaltige Managementaufgabe, die da geleistet wurde, wie wir das hinkriegen mussten. Und wir haben es sozialverträglich, wir haben ja keinen rausgeworfen. Das war ja das im Prinzip das Herausfordernde. Eine Zeche schließen und sagen, ihr seid alle gekündigt.
Glück auf und auf Wiedersehen.
Glück auf, aber das waren wir ja nicht. Das war nicht unsere Kultur und natürlich wollte auch der Gesetzgeber, der das so nicht haben, sodass wir einige nach außen vermittelt haben und der Rest dann eben bei uns geblieben ist bis zum Schluss, beziehungsweise dann dort auch in den Vorruhestand gehen konnte. Bemerkenswert war, dass die Motivation so hoch war. Ja, ich habe im Jahre 2018, also im Auslaufjahr, viele Grubenfahrten gemacht, auch mit Vorstandskollegen aus anderen Unternehmen. Und da die auch alle Erfahrungen mit Unternehmensführung haben, haben mich ganz viele gefragt, alles schön, Herr Schrimpf, was ihr uns hier so erzählt, wie habt ihr das gemacht, von 2007 mit dem Auslauf bis 18 zu kommen? Ja? Und dann kann ich nur sagen, wir haben vieles getan, wir haben sehr stark in Führung investiert, wir haben geredet, ich habe unzählige Gesprächsabende gemacht, wir haben zu allen sind wir hingefahren, nicht nur ich, auch meine Vorstandskollegen hier, ne? Tönnies, Rupp, Eickhoff, wir haben vieles mit den Mitarbeitern besprochen, wir haben auch gute strategische Entscheidungen gefällt, auch auf der technischen Seite, keine Frage. Auf jeden Fall haben wir vieles dazu beigetragen, wir haben Mitarbeiterbefragungen gemacht, wo sind Unzufriedenheiten, was müssen wir besser machen? Und die auch ernst genommen, nicht in eine Schublade gelegt. Ja, das haben wir alles getan. Dazu kommt eins. Das ist die Arbeitseinstellung unserer Mitarbeiter.
Der Kumpels und
Malhofer. Der Kumpels. Die haben eine Ehre im Leib, die ist unbeschreiblich. Und das beides zusammen hat am Ende dazu geführt, dass wir kein Problem hatten. Ich kann das jetzt natürlich erzählen und da können ja alle sagen, ja, der Schrimpf wird viel erzählen, aber ich kann das ja belegen. Unsere Arbeitssicherheitskennzahlen wurden besser im Auslauf. Unser Krankenstand war super, also gering. Unsere Mitarbeiterbefragungsergebnisse wurden immer besser, das kann man nachlesen. Das ist jetzt nicht von mir sozusagen herbeigesehnt. Und Das hat am Ende dazu geführt, dass wir das geschafft haben.
Ich versuche dich emotional jetzt mal ein bisschen zu kitzeln. Ich weiß, dass es unfassbar schwer ist. Unfassbar schwer ist. Jetzt sitzt du da am 21.12. und stehst neben dem Korb, wo die Kumpels das letzte Stück Kohle fördern. Dutzende Politiker um dich rum, Menschen um dich rum. Ich habe dein Bild vor Augen, wo du ganz ruhig da stehst, aber im Inneren von Peter Schrimpf. Wir kennen uns jetzt über Jahre, ne? Da kann ich mir trotzdem bei dir nicht vorstellen, dass der das komplett so, wie soll ich das sagen? Du hast ja innerlich, musst du ja, also da war ja was. Beschreib da mal, was wie dir da ergangen ist, als das letzte Stück tatsächlich.
Ich verrate jetzt mal was. Ich hatte eine ganz schlechte Woche, gesundheitlich. Ich war total angeschlagen am Dienstag. Und dann habe ich gedacht, ja, egal, was jetzt passiert, so erkältet, wie du sein magst, ist egal, nützt jetzt nichts. Da bin ich zu meinem Arzt gefahren und habe gesagt, so, jetzt kannst du mal zeigen, wofür du Medizin studiert hast. Mach irgendwas. Hat auch was gemacht. Ja, also auf gut, ja, er hat mir Mittel gegeben und sagen wir mal so, er hat die Krankheit zugedeckt.
Also du wolltest jetzt nicht sagen, dass du nichts mehr mitgekriegt hast.
Nein, das nicht. Aber er hat die Symptome zugedeckt, sagen wir mal so. Ich will nicht weiter. Ja. Das heißt, und ich hatte ja in der Woche schon Schalke.
Stimmt.
Ja. Leverkusen das Spiel. Dann hatten wir mit den Kirchen Großveranstaltung im Dom in Essen. Und jetzt kam die letzte Schicht. Und ich war genauso angefasst wie alle. Und dann kam das Schachtsignal. Und jetzt musste ich auf die Bühne. Und mir war natürlich klar, dass das der bedeutendste Moment in meinem Berufsleben sein wird, den ich hatte und haben werde. Da steht dann der Bundespräsident, da steht der Juncker, EU, ja, Armin Laschet, also und unten standen hunderte Leute, die da hingeguckt haben. Ich gehe auf die Bühne, gucke nach unten und sehe die Hälfte, ich sag jetzt mal, heult.
Ja.
Ja? Und dann habe ich mir wirklich so innerhalb von einer Sekunde gesagt, Peter, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder heulst du mit oder du versuchst, deine Rede zu halten. Denn ich hatte folgende, sag mal, da spielt sich ja alles innerhalb von Sekunden ab, wenn man so reflektiert. Ich habe gedacht, wenn du einmal anfängst mit den Tränen, dann wird es schwer, die wieder wegzukriegen. Und dann habe ich mich eines Tricks, vielleicht war das auch Routine, weil ich natürlich in meinem Leben viel reden musste. Ich habe einfach über die Köpfe weggeguckt. Ich habe keinen mehr angeguckt und habe dann meine Rede gehalten. Das ist mir sehr schwer gefallen.
Glaube ich dir.
Das war ein sehr, sehr schwieriger Moment für mich, für alle und auch für Steinmeier. Man sieht ihm das ja auch an. Und
Der einen Bezug zu der Region ja hier auch hat, muss man sagen.
Der hat einen Bezug zu Nordrhein-Westfalen. Der hat sich akribisch auf diesen Tag vorbereitet. Ich hatte die Chance, hinterher noch mit dem Bundespräsidenten zu reden. Der hat das äußerst ernst genommen. Und mal, was du gesagt hast zu dem Thema Bedeutung, das stand am Samstag in der New York Times.
Wir übrigens auch schon mal. Mit,
ja.
So,
also ja.
Haben wir
einen Tag später, und natürlich war das in ganz Deutschland und die letzte Kohle. Das hat ja sowas, der Bergbau hat ja so eine bestimmte Signalwirkung und auch der Kumpel. Und dann der Kumpel hat ja, ich stand ja daneben, aber der Kumpel hat ja dann, der
Jakobait, ne?
Ja, Jakobait hat dann dem Steinmeier die Kohle übergeben. Und das war natürlich schon, ja, für uns schwierig. Ich habe dann noch danach an dem Abend noch lange auf Prosper mit den paar Mitarbeitern zusammen unten bei der Grubenwehr gesessen. Das war kein Besäufnis. Wir haben einfach da gesessen, haben zwei, drei kleine Flaschen Bier getrunken und uns einfach.
Auch drei, vier wären okay gewesen.
Auch wäre auch okay gewesen und haben uns da nochmal. Ich glaube, da wollte keiner alleine sein.
Klar.
Ja, und.
Das ist schon historisch.
Das war, wenn man das Wort so benutzen will, dann war das schon ein historischer Tag. Ja.
Danach wurde es.
Sehr emotional. Aber ich habe natürlich auch, das will ich auch jetzt sagen, natürlich habe ich auch versucht, eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen. Ich meine, ja, das ist ja meine Rolle.
Klar.
Wie es hier in dem Herzen Peter Schrimpf geht, ist ja das eine. Aber ich bin ja auch Vorstandsvorsitzender in dem Moment. Und deshalb habe ich gedacht, du musst versuchen, da durchzukommen.
Hast du geschafft, aber trotzdem war im Herzen.
Man merkt ja auch, wenn man sich das anguckt, ab und zu stockt man und ist auch schwer.
Ja. Menschlich, ne?
Ich habe hinter die Grubenwehr beschimpft und habe gesagt, ihr steht da vor mir in der ersten Reihe und alle heulen, ne? Und ich stehe da oben, was sollte ich jetzt machen? Da haben sie zu mir gesagt, Herr Schrimpf, als Sie auf die Bühne gingen, wussten wir, jetzt ist endgültig Schluss. Ja, krass. Ja, ich verstehe das.
Ja, klar. Ja. Ja.
Da sind ja alles so klasse Leute und klasse Kollegen und Mitarbeiter. Ja, wenn man daran denkt, dann ist es heute noch manchmal schwierig.
Dann haben wir das letzte Stück Steinkohle gefördert und dann ging es in den Rückbau. Und hast du, klar, dann war sicherlich die emotionale Geschichte ein bisschen hinten an, weil darum geht jetzt alles zu rauben, was nach Untertage geraubt werden konnte. Die letzten Kumpels zu vermitteln, in den Ruhestand zu schicken.
Ja.
Da war ja nicht Schluss mit dem 2012, weil da ging ja eigentlich erst nochmal richtig los, oder?
Damals waren wir noch 2.500 Menschen. Genau so, das hast du schon gut geschrieben. Dann wurden natürlich die Materialien aus der Grube geholt. Ja. Alles, was in irgendeiner Art und Weise hätte umweltschädigend sein könnte, wurde rausgeholt. Teilweise auch noch vermarktet. Menschen teilweise im Vorruhestand vermittelt oder in andere Firmen noch. Ja, und dann so langsam auf die neuen Aufgaben, auf den sogenannten Nachbergbau eingestellt.
Hol die Leute mal ab. Was ist der Nachbergbau?
Ja, der Nachbergbau hat die Aufgaben, die sich ergeben, wenn in einem Gebiet wie in Deutschland, die anderen Länder machen das nicht so, ja, kann ich auch gerne nochmal was drüber erzählen, wenn man verantwortungsvoll mit den Folgen des Bergbaus umgeht. Beispielsweise erzeugt der Bergbau ja Bergschäden, werden die weiter geregelt, ja oder nein? Na klar. Dann kommt das Thema Wasserhaltung. Wir pumpen Wasser aus der Grube, das ist nichts anderes. Auch nochmal für die Zuhörer und Zuschauer, das sind keine Flüsse unter Tage, sondern das ist Regenwasser, was versickert. Und das pumpen wir nach über Tage. Wenn wir das nicht tun würden, dann würden wir hier unter Wasser stehen.
Wir schwimmen hier. Ne?
Ja. Das sind etwa 80 bis 100 Millionen Kubikmeter im Jahr.
Ich habe nur gehört, der einzige Punkt, wo man noch sicher wäre, wäre die Veltins-Arena, weil die so hoch liegt. Aber das ist ein anderes Thema, das gehen wir später auch nochmal drauf ein.
Also, die Wasserhaltung ist ein großes Thema, was wir dann haben. Und natürlich auch die ganzen Abrechnungen, die noch laufen, sodass sie am Ende 600 Menschen überbleiben. Und wir haben uns dann auch sehr stark damit beschäftigt, was machen wir jetzt in Zukunft, wie geht das weiter? Und wir haben gesagt, wir verbrauchen ja eine Menge an Energie für unsere Pumpen und haben uns dann vorgenommen, im Jahre 2030 diese Energie, die wir verbrauchen, selbst erneuerbar zu erzeugen. Und zwar dadurch, dass wir das hier selbst Windräder bauen, selbst Solaranlagen aufstellen. Nicht, dass wir irgendwie von aus der Nordsee ein Paket kaufen, Erneuerbare. Mhm. Sondern dass wir es hier in Ibbenbüren im Saarland, da wo wir tätig waren, eben selbst installieren. Und da sind wir dabei.
Ich habe mir ein paar Daten vorher aufgeschrieben. Und da gehört natürlich der 30.06. diesen Jahres dazu. Die letzte Schicht von Peter Schrimpf als Vorstandsvorsitzender der Rohkohle AG. Wie war der letzte Tag? Zum 18.06. kommen wir ja noch. Aber wie war der letzte Tag hier an deinem Schreibtisch? Wir dürfen heute nochmal in den deinen ehemaligen heiligen Hallen sein. Wie war das? 21 Jahre Vorstand, über 40 Jahre im Unternehmen. Das kann auch an Peter Schrimpf nicht spurlos vorbeigehen, oder?
Ich bin ja sowieso nicht so, sagen wir mal, ein total abgebrühter Mensch, an dem alles vorbeifließt oder an dem alles abperlt. Aber wenn ich es mal in Vergleich setzen soll, der 30.06. hat mich nicht mehr so angefasst wie der 18., bei dem die Verabschiedung war. Ich habe so das Hinter, habe ich mich gefragt, woran lag das? Das lag wahrscheinlich daran, dass ich am 18.06. schon so für mich damit
War Schicht im Schacht.
War für mich Schicht. Dann gab es noch ein paar Termine hier und da. Aber der 30.06. hat mich jetzt nicht mehr so angefasst, wie ich das damals hätte vermuten können.
Dann nehmen wir doch direkt den 18.06. Ich durfte bei deiner Verabschiedung dabei sein. Du hast mich netterweise dazu eingeladen. Ich gebe zu, ich habe das ein oder andere Tränchen verdrückt. Wenn mir schon so gegangen ist, wie war der Tag für dich? Du hast ganz viele Wegbegleiter da gehabt. Du hast Leute da gehabt, die dich über deinen beruflichen Werdegang begleitet haben. Du hast Leute da gehabt, deine Familie war komplett da. Dein Papa war da. Deine Frau war da, deine Kinder waren da. Wie war der Tag für dich, der 18.06.? Ich war da, das ist aber ein anderes Thema. Ja.
Also das war natürlich schon für mich ein Tag mit großer Anspannung. Er lief aber so, wie ich ihn haben wollte. Also ich muss das nochmal jetzt auch der Ordnung halber sagen. Wenn man so tätig ist als Vorstand, dann lädt man ja nicht selbst ein, sondern da lädt der Aufsichtsrat ein. Der Herr Tönnies hat praktisch eingeladen. Wofür ich auch Herrn Tönnies und der Stiftung auch dankbar bin. Herr Tönnies ist ja mein Aufsichtsratschef. Herr Vasiliadis, der Gewerkschaft, IGBCE-Chef, ist ja mein stellvertretender Aufsichtsratschef. Das erzähle ich auch deshalb, weil die beiden ja auch geredet haben. Ja, neben Michael Kalthoff noch und neben mir. So. Also, es war so, wie ich wollte. Ich wollte mich auf einem Zechengelände verabschieden. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ich wollte nicht in irgendeinem Saal, in irgendeiner Stadt. Ja, ich wollte da mich verabschieden, an der Stelle verabschieden, wo es einen Bergbaubezug gibt. Jetzt habe ich nicht auf Lohberg gearbeitet, aber Lohberg wird ein ganz wichtiger Wasserhaltungsstandort. Und wir haben das in einer alten Maschinenhalle gemacht. Die wurde schön aufgehübscht, aber es war eine alte Maschinenhalle und so wollte ich das. Ja? Und die Reden waren auch nicht zu lang. Es war nach einer guten Stunde insgesamt zu Ende. Und dann wollte ich einfach, dass die Menschen, mit denen ich viel zusammengearbeitet habe, mit denen ich viel Zeit verbracht habe, eine gute Zeit miteinander haben. Und das ist mir gelungen. Und natürlich war das für mich auch emotional. Die haben mich ja auch sehr wertgeschätzt, die Redner. Sehr wertgeschätzt, was natürlich gut tut.
Ja, gut auch getroffen, ne? Der Inhalt passt ja. Also.
Vasiliadis hat mir ja noch die Ehrenmedaille der IGBCE verliehen, auch nochmal eine große Ehre vor mir. Der letzte war Werner Müller, der die bekommen hat. Ja, das ist ja eine Ikone auch der deutschen Industrie hier und des Ruhrgebietes. Also schon eine große Ehre. Ja, meine Kinder waren da, Enkelkinder waren da. War rundum ein gelungener Tag.
Als der Ruhrkohlechor das Steigerlied angestimmt hat.
Da wusste ich, jetzt muss ich aufhören zu arbeiten. Nein, aber ja, da war es mir auch nochmal, ist mir schwer gefallen. Mir sind auch ein paar Sätze schwer gefallen. Das hat man auch gemerkt auch. Aber das ist so, da schäme ich mich auch nicht für. Das ist eben so. Ich war auch sehr natürlich angefasst, als ich da unten saß, neben Tönnies und Vasiliadis. Frau Neubauer, unsere Wirtschaftsministerin, saß ja noch neben mir. Und dann hörte ich schon die ganzen Lobreden, da habe ich schon gedacht, jetzt hoffentlich kriegst du da oben jetzt gleich, bleibst du, ja, kriegst du das einigermaßen hin. Ab und zu ist es mir schwer gefallen, aber insgesamt habe ich es dann auch über die Bühne gekriegt und ich bin dann auch irgendwann, wir sind ja noch ein paar Stunden da geblieben und irgendwann bin ich dann nach Hause gefahren, da hat meine Familie auf mich gewartet, hatten auch nochmal was Tolles vorbereitet.
Schön.
Ja.
1.7.2025. Rentner. Ich durfte es nicht sagen, ich sag's trotzdem. Die haben gesagt, Matthias, wenn du das sagst, bricht er das Interview ab. Der redet kein Wort mehr mit dir. Spaß beiseite. Ich habe gesagt, ich mach das. Nein, mach das nicht. Rentner Peter Schrimpf. Hört sich komisch an, oder?
Hört sich erstmal scheiße an. Aber man, den Spruch bringen jetzt schon so einige. Wie geht's im Rentner und so, ja? Weil sie natürlich alle dabei lachen müssen. Also ich kann jetzt, mich haben auch heute hier, wir sind ja heute wieder, du hast ja gesagt, in den Heiligen Hallen der RAG viele gefragt, ich kann das noch gar nicht beurteilen, woran liegt das, ich war erstmal im Urlaub und dann habe ich ja noch so ein paar Aufgaben, die ich weitermache, ja, also ich will jetzt hier die Zuhörer und aber ich bin zum Beispiel hier an diesem Standort auf Zollverein, bin ich Stiftungsratsvorsitzender, das ist so eine kleine Art Aufsichtsratsvorsitzender hier auf dem Standort. Der leitet den Stiftungsrat, da sind zum Beispiel der Oberbürgermeister von Essen drin, der Thomas Kufen, da ist der Staatssekretär von der Frau Scharrenbach, der Herr Sieveke und so weiter, also wichtige Menschen. Und wir versuchen hier den Standort sozusagen darauf zu achten, dass der Vorstand hier an dem Standort, der Peter Noll und der Theo Grütters, hier alles richtig machen. Um es mal so ein bisschen locker auszudrücken. Das ist eine Aufgabe. Dann bin ich in der Knappschaftsvorstand, dann bin ich in Knappschaftskliniken, also alles, was mit Bergbau noch ein bisschen zu tun hat. Ich bin drüben weiter weg in Cottbus im Aufsichtsrat der Lausitzer Braunkohle. Okay. Da war ich aber schon vorher. Also alles, was ich jetzt habe, habe ich vorher schon gemacht. Nur jetzt habe ich teilweise ein bisschen mehr Zeit, mich darum zu kümmern und habe noch zwei, drei kleine Sachen. Aber ich will auch ehrlich sein. Das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was ich vorher gemacht habe. Ja? Vorher stand ich um 5:30 bin ich losgefahren morgens und abends nach Hause. Und wenn ich aus dem Urlaub Samstag gekommen bin, das habe ich jetzt die Veränderung bemerkt, ich bin Samstagabend aus dem Urlaub gekommen, ja, und dann habe ich Sonntag nichts gemacht.
Ist komisch, ne?
Und dann bin ich sonntags morgens hier hingefahren, habe geguckt, wie viele 100 Mappen da so ungefähr liegen, die er jetzt durchgucken muss. Also es ist schon, was ich sagen will, ist, es ist schon eine Veränderung. Und natürlich mit dem Wort Rentner bin ich halt auch Rentner, das ist halt so.
Das war jetzt der berufliche Rentner,
ja.
Peter Schrimpf. Was ist denn der Opa, Peter Schrimpf? Freuen die Enkel sich, den Opa jetzt ein bisschen häufiger zu sehen?
Die Enkel leben in London, ja?
Ja.
Meine Tochter lebt mit ihrem Mann in London und die Enkel leben auch in London. Wir versuchen so viel mit ihnen Kontakt zu haben, wie es geht. Entweder hier über die elektronischen Geschichten, aber die waren jetzt zum Beispiel auch mit uns im Urlaub. Also die Verbindung dafür, dass die in London sind und wir hier in Hamm oder hier im Ruhrgebiet, die ist klasse.
Aber jetzt geht es ja zumindest, wenn du Bock hast, morgen hinzufahren, dann kannst du in den Flieger steigen, was vielleicht vorher nicht so.
Oder beispielsweise will ich auch sagen, wenn wir am Wochenende dahin gefahren sind, dann bin ich hier Freitag so ungefähr nach dem letzten Termin losgeflogen und am Sonntag wieder zurück, weil ich dann irgendwelche Papiere schon für Montag hatte. Jetzt kann ich bis Montag mal bleiben oder ich fliege schon Donnerstag.
Oder Dienstag.
Oder sowas. Ja, das kannte ich ja gar nicht. Also insofern bietet das mehr Möglichkeiten. Und die fragen auch schon danach.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Peter Schrimpf entspannt auf der Couch sitzt, ab und zu auch, zwar den Fernseher anmacht. Und jetzt komme ich noch zu einer letzten Geschichte. Wir müssen ja drüber sprechen. So. Viele sagen, du hast keine Ahnung von Fußball. Also ich würde das sagen als Schalker. Aber wie kommt es dazu, dass ein Ruhrgebietskind, ein Bergbaukind, Fan vom FC Bayern München ist?
Ja, ich hatte Ahnung vom Bergbau und vom Fußball auch.
Spaß beiseite.
Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Ich habe auch damals als Kind so klassisch Fußballbilder gesammelt und schon immer für Fußball interessiert. Kann ich gleich noch mal ein paar Sachen erzählen. Und ich glaube, meine dunkle Vermutung ist ja jetzt auch schon über 50 Jahre her, weit über 50, dass Franz Beckenbauer damals der aufkommende Stern so mich ein Stück zu Bayern hingezogen hat. Und dann bin ich bei Bayern hängen geblieben und im Gegensatz zu anderen habe ich dann nie mehr den Verein gewechselt. Ja? Ich bin also kein...
Wie lange bist du Mitglied beim FC Bayern?
Seit 1980.
Das ist krass.
Ich habe die Mitgliedsnummer, das ist erstmal krass, 1111.
Witzig.
Gibt's gar nicht. Krass. Ja. Also sehr weit unten.
Und jetzt der Rentner hat sich eine Dauerkarte gekauft und ist ab und zu im Stadion.
Dauerkarte nicht, aber mein Sohn wohnt ja in München und wir haben uns jetzt schon mal verabredet, für welche Spiele. Jetzt ist ja Champions League Auslosung gewesen. Kann man auch mal auswärts vielleicht
so eine
Arsenal fahren oder.
Schönes Stadion, habe ich auch schon gesehen.
Oder ich auch. Sowas halt, ja. Aber ich will das nicht wegdiskutieren. Ich bin Bayern-Fan. Das weiß übrigens in der Firma jeder.
Ja, gut. Hast du auch keinen Hehl draus gemacht?
Habe ich keinen Hehl draus gemacht. Und er bietet natürlich immer auch schöne Diskussionsmöglichkeiten. Was ich aber auch bin generell Fußballfan. Ja, total. Wir fahren ja mit so einer Truppe zum Beispiel, fahren wir ab und zu mal nach England und machen so ein Fußballwochenende.
Also wir gucken
ja auch was anderes an, bin auch ab und zu mal auf Schalke.
Ich wollte gerade vorschlagen, wenn der FC Schalke 04 es wieder schafft, irgendwann mal ein Spiel gegen den FC Bayern zu haben, sei es im Pokal, was vielleicht naheliegender ist, aber vielleicht in der Liga, dann gucken wir uns beide das zusammen an und das Bier geht auf meinen Deckel.
Ich will das jetzt nicht irgendwie so verkleistern und so, ich bin Bayern-Fan, da stehe ich auch zu, aber ich habe große Sympathien auch für die Schalker, das wissen die Schalker aber auch alle. Ja, also die Verantwortlichen. Ich kenne alle Verantwortlichen auf Schalke.
Ein Verein, der im Jahre 1904 von Bergleuten der Zeche Konsul gegründet wurde, glaube ich.
Man muss nur ein Heimspiel angucken, dann kann man als Bergbauchef nicht gegen Schalke sein. Das geht gar nicht. So ist es. Ja? Und ich erinnere mich da auch an die letzte Schicht, also sozusagen mit den Bergleuten. Das war, auch das war sehr emotional.
Der Chor auf dem Feld.
Ja, der Chor
auf dem Feld. 5000 Kumpel gefühlt ja. in Bergmannshemd auf der Tribüne.
Ja.
Schalke gewinnt 2-1 gegen Leverkusen.
Mhm.
Oder war 2-1, glaube ich, ne?
Schalke hat verloren, glaube ich.
So, gibt es 2-1 verloren?
Also, ist auf ja jeden Fall.
Das Ergebnis war ja
das, das flog so an uns auch vorbei, sozusagen, ja. Aber die Geste war es und die Schalke haben sich auch sofort bereit erklärt, hatten auch eine gute Choreo, Wahnsinn.
Ja.
Toll.
Kann ich mich auch daran erinnern. Peter, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass wir weiter im Austausch bleiben. Dass dir hoffentlich Grubenhellen weiterhin am Herzen liegt, du das Projekt weiter beäugst und weiter guckst, was wir da machen, was ich da mache. Ich freue mich darauf, dass wir da weiter im Austausch bleiben. Ich bedanke mich dafür, dass du uns mit auf die Reise genommen hast. Auf die Reise des Bergmanns Peter Schrimpf, der über 40 Jahre Bergmann war und immer bleiben wird, der über 20 Jahre im Vorstand dieses Unternehmens dafür gesorgt hat, dass das Vermächtnis weiter bestehen bleibt und weitergeben wird. Und du hast deinen Fußtritt hier hinterlassen, deinen Fußabdruck in dieser Region. Du hast deinen Fußabdruck in dieser Region mehr als geprägt und dafür ein dickes Dankeschön und herzliches Glück auf. Und ich freue mich, mit dir weiter im Austausch zu bleiben. Dankeschön. Und ich glaube, das war ein mega spannender Podcast für Menschen, die bergbauaffin sind, die Grubenhellen folgen, auch mal die Worte zu hören von einem, der über Jahrzehnte dafür mal gelobt hat, dass es das noch gibt.
Habe ich gerne gemacht.
Vielen Dank.
Und vielleicht sage ich zum Schluss immer, ich war immer riesig stolz auf unsere Bergleute. In Anführungszeichen auf meine Bergleute. Ich sage allen noch ein herzliches Glück auf.
Vielen Dank, Peter. Glück auf.
Glück auf.